Herzlich willkommen auf der 20. Froscon. Wir befinden uns in Hörsaal 5 und hören gleich einen Talk von Matthias mit dem Thema Das ist doch behindert, über Barrieren und Freiheiten. Viel Spaß.
Ja, dann danke für die Anmoderation. Willkommen alle, die da sind. Ich muss mich, glaube ich, erstmal entschuldigen für den Titel. Ich wurde vom Programmkomitee angeschrieben, willst du den Titel wirklich so lassen? Bis mir dann irgendwann heute Morgen aufgefallen ist, sie haben den Untertitel nicht ins Programm geschrieben. Aber er ist Absicht. Ihr werdet nachher sehen, warum. Weil deutsche Sprache, schöne Sprache. Man kann damit nämlich ein bisschen rumspielen. Wer bin ich? Ich bin Matthias Bünger. Ich bin Open-Source-Contributor bei Maven und JUnit Pioneer. Grundsätzlich Softwareentwicklung in der Bundesfinanzverwaltung. Deswegen, da kommt dann auch die Brücke, warum ich mich mit diesem Thema überhaupt beschäftige. Weil so früher 2021 kam unser Auftraggeber auf uns zu. Also ja, wir haben hier so festgestellt, da ist so ein gesetzlicher Termin Ende Juni, also so in 2 Monaten ungefähr, dass alle unsere Anwendungen barrierefrei sein müssen. Sind sie das denn? So, nö, habt ihr halt nie beauftragt. Und ja, und wir haben uns aber, fairerweise muss man sagen, wir als Techniker haben uns da auch nicht so mit beschäftigt bis dahin. Deswegen kann man jetzt sagen, wer hat die Schuld daran? Aber ich musste dann so, als ich das Gesetz gelesen habe und diesen Termin gelesen habe, dachte ich so, okay, klingt so ein bisschen wie Datenschutzgrundverordnung. Der Termin steht seit 15 Jahren im Gesetz. Worum soll es heute gehen? Erstmal so ein bisschen Bewusstsein schaffen, Behinderung, Barrierefreiheit, was ist das im Allgemeinen? Dann ein bisschen mehr auf den Fokus Barrieren bei Webseiten, weil das so der Umfeld war, mit dem wir halt in Kontakt getreten sind. Wir haben halt eine Fachanwendung für unseren Auftraggeber geschrieben im steuerlichen Umfeld. Und dann so die Entwicklungsaspekte, auf die so ein paar, die ich eingehen möchte, was wir einfach dabei gelernt haben und was einen schon hilft, eine ziemlich barrierefreie Seite zu machen. Kommt natürlich dann immer ein bisschen drauf an, was man da alles reinpacken möchte. Genau, und am Ende ein kurzes Fazit, aber das sind so die Punkte, auf die ich eingehen möchte. Fragen würde ich sagen nachher. Ich habe festgestellt bei dem Talk, dass sich viele Fragen so im Laufe des Talks größtenteils erledigen und es dann eher so die konkreten Fragen sind, die nachher aufkommen. Da können wir, also wir werden am Ende sicherlich Zeit haben dafür, ansonsten bin ich auch noch ein bisschen da. Oder ihr könnt mich auf Mastodon und Blue Sky anschreiben. Genau, also ich habe aber die Erfahrung ist vor allem, dass sich viele Fragen im Laufe des Talks so ein bisschen aufklären. So. Behinderung und Barrierefreiheit, das ist Allgemeines. Wenn wir über Behinderung sprechen, dann denken die meisten Leute an Personen, die im Rollstuhl sitzen, die mit so Sachen wie Treppen ein Problem haben, zum Beispiel die Dame da vorne. Die kann nicht so einfach irgendwie zum Beispiel auch in den Zug einsteigen. Das sind erst so diese physikalischen Behinderungen oder Barrieren, die es gibt. Oder an genetische Erkrankungen wie Trisomie 21. Ich selber war an Krebs erkrankt, hatte auch einen schwerbehinderten Ausweis. Also habe ich mir gedacht, erstmal die Frage gestellt, da muss doch irgendwie mehr dahinter sein. Also wenn ich mal wegen einer Krebserkrankung als schwerbehindert gegolten habe, dann muss das ja mehr sein als nur das, woran die meisten Menschen so beim den ersten Gedanken dann denken. Jetzt bin ich Entwickler, aber ich bin auch Beamter. Was macht ein Beamter? Der guckt erstmal ins Gesetz, ins 19. Sozialgesetzbuch in der Stelle. Da steht eine Definition von Behinderung drin. Das fett markiert habe ich jetzt mal gemacht, das steht natürlich nicht im Gesetz. Menschen mit Behinderung sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung haben, die sie in Wechselwirkung, und das ist das Interessante jetzt, mit Einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate hindern. Da sehen wir erstmal, es ist nicht nur ein Aspekt, sondern es ist die Wechselwirkung. Und es ist auch nicht nur irgendwie was Körperliches oder was Geistiges, sondern es ist auch einstellungsumweltbedingte Barrieren, und die da eine Rolle spielen. Und auch dieser zeitliche Aspekt, ne? Also 6 Monate. Ich durfte während meiner Krebstherapie auch nicht am sozialen Leben teilnehmen, weil ich immunsuppressiert war. Ich durfte quasi nur zu Hause sitzen und war auch länger als 6 Monate eingeschränkt, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Und das ist für mich die Brücke, warum ich einen Schwerbehindertenausweis damals bekommen habe. Ihr seht also, dass in der Definition des Gesetzes schon ganz viel mehr drin steht als das, woran meiner Erfahrung nach die meisten Leute denken, wenn man irgendwie über Behinderungen spricht. Um jetzt auch den Titel so ein bisschen aufzugreifen oder um auch so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, was mit der deutschen und die deutsche Sprache so ein bisschen zu nutzen. Ihr seht dieses Bild hier. Wir haben eine Treppe mit einem etwas bisschen größeren Treppenbusch und so ein kleines Kind. Jetzt sagen wir, wollen das Kind möchte irgendwie da oben hin, weil da oben irgendwas ist, mit dem es interagieren möchte. Jetzt könnte man erstmal sagen, X, in unserem Fall, das Kind ist behindert, weil es kommt nicht da hoch oder nicht so einfach da hoch. Ne? Relativ kleine Füße und Beine, große Treppenstufen, ist ein bisschen schwierig für das Kind. Wenn man das jetzt umformuliert, könnte man auch sagen, das Kind ist durch die großen Treppenstufen behindert, also X ist durch Y behindert, oder die Nutzung von irgendwas, was da oben ist am Ende der Treppe, durch unser Kind hier, ist wegen der Treppe eingeschränkt. Und dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem Begriff, der es dann auch eher in der Fachliteratur findet. Der Zugang zu dem, was auch immer da oben ist, ist für diese Person hier in dem Beispiel wegen irgendwas eingeschränkt. Also ihr seht, es sind im Prinzip diese drei Aspekte. Nur weil da oben was ist, ist es grundsätzlich nicht irgendwie ein Problem. Nur weil wir hier ein Kind haben, in dem Beispiel, ist es nicht das Problem. Oder die Treppe ist an sich nicht das Problem, aber die ganze Kombination aus allem ist das Problem. Und wenn wir jetzt über Zugang sprechen, da kommen wir dann jetzt auch zu dem, worum es dann bei Barrierefreiheit geht, nämlich Einschränkungen entfernen. Also hier in dem Beispiel, ne, wir haben eine Treppe, aber wir haben auch einen Aufzug daneben. Das heißt, es geht darum, die Hindernisse und die Barrieren abzubauen oder Alternativwege bereitzustellen für die Personen, die einen Weg nicht nutzen können. Und damit die Zugänglichkeit oder im Englischen Accessibility bereitzustellen und Barrierefreiheit zu schaffen. Mit all dem im Hintergrund jetzt den Fokus auf, was gibt es an Barrieren bei Webseiten. Wie gesagt, das war der Aspekt, unter dem wir uns das betrachtet haben. Ihr werdet aber schnell sehen, dass es jetzt hierbei um eine Webseite geht, ist eigentlich relativ egal. Ihr könnt das auf alles andere auch übertragen. Fangen wir an. Visuelle Einschränkungen ist, glaube ich, so das, was man, wenn man so an PCs und Webseiten denkt, woran die meisten am einfachsten denken. Blinde Personen, die werden es wahrscheinlich relativ schwierig haben, eine Webseite visuell darzunehmen. Aber auch die Farbwahrnehmung ist, glaube ich, auch noch das, worauf relativ viele Leute kommen. Farbeinschränkungen, also relativ weit verbreitet und auch bekannt ist eine Rot-Grün-Schwäche. Es gibt aber auch noch verschiedene andere. Und es gibt einen Forscher, einen asiatischen Forscher, Ishel Kara, der hat sich mit so Farbeinschränkungen beschäftigt. Und dieser das ist einer seiner Ishikara-Farbkreise, mit dem er so verschiedene Experimente gemacht hat. Die Leute, die jetzt keine Farbeinschränkungen haben, sehen eine 74 in dem Bild. Die, die eine Rot-Grün-Schwäche haben, sehen eine 21. Und die, die keine Farben wahrnehmen, sehen nichts. Ihr könnt jetzt selber für euch testen, ob ihr davon betroffen seid, ob ihr zumindest eine Rot-Grün-Schwäche habt oder gar keine Farben seht. Letzteres hättet ihr vielleicht schon mal bemerkt, aber Rot-Grün-Schwäche ist heutzutage nicht mehr ganz so häufig ein Problem. Es ist mehr so, also war vor so 10, 15 Jahren war das noch eher ein Problem, da ist aber noch, ist das Bewusstsein schon deutlich besser geworden. Das Gleiche, was aber nicht so bewusst geworden ist, sind Kontraste. Viele sagen Leute, also gerade so ITler, sagt so, nimm doch Dark Mode, dann kannst du auch meine helle gelbe Schrift auf weißem Hintergrund, hast du dann kein Problem mit. Ich bin jemand, der früher Dark Mode benutzt hat, heutzutage nicht mehr, weil inzwischen kann ich mit hellen Themes besser arbeiten. Und dann jedes Mal, wenn ich irgendwie so gelben Text auf weißem Hintergrund sehe, denke ich mir so, ja, kann ich halt nicht lesen. Und ich bin, glaube ich, nicht visuell eingeschränkt. Zumindest sagt mein Augenarzt das nicht. Deswegen, also Kontrast gibt es halt auch, das ist einfach durch die Farbauswahl oder den Kontrast halt es zu Problemen kommen kann. Was ähnlich eigentlich total offensichtlich ist, die Textgröße. Wenn ich irgendwie so ganz klein schreibe, dann kann man es wahrscheinlich schlechter lesen. Gut, Bildschirmlupen und sonst irgendwas können helfen. Aber auch da ist es ja der immer, okay, ich muss irgendeinen Default mir irgendwie überlegen, dafür gibt es Richtlinien oder Guides, an denen das orientiert sind. Und natürlich gibt es immer Extreme in das eine oder in das andere. Und diese Personen brauchen dann nochmal zusätzliche Tools, um damit umgehen zu können. Aber grundsätzlich die Textgröße ist auch ein Aspekt, der zu Barrieren von Webseiten oder Texten, Programmen, sonst irgendwas, Schrift, ist eigentlich, ne, Textgröße ist vollkommen egal, hat mit Webseiten an sich erstmal nichts zu tun, ein Problem sein kann. Hier ein Tool mal, um diesen Farbaspekt, Farbblindheit mal zu zeigen. Ich habe den Talk ursprünglich mal im Rahmen der Javalin-Konferenz entwickelt, deswegen sind die Beispiele anhand der Webseite von denen. Ich habe einfach mal mit dem Web-Disable Simulator die Webseite mir angeguckt, halt da mit dem Modus mal verschiedene Farbschwächen zu simulieren. Und ihr seht, so links sind die Personen, also so würde die Webseite aussehen, wenn die Person eine Rot-Grün-Schwäche hat, die in der Mitte, wenn sie gar keine Farben sehen kann, und rechts, wenn sie eine Gelb-Blau-Schwäche hat. Also ihr seht, es gibt noch viel mehr Farbeinschränkungen als nur die Rot-Grün-Schwäche. Muss zugeben, Gelb-Blau konnte ich mich noch an Biounterricht erinnern, aber also dass es noch viel mehr gibt, war mir dann auch nicht bewusst. Aber mit so Tools kann man es dann halt mal untersuchen. Wenn ihr euch einen Spaß machen wollt oder euren Chef ärgern möchtet, beziehungsweise Chefin, nehmt mal solche Tools und testet mal die Webseiten eurer Unternehmen. Ich habe einen Bekannten, der hat das bei seiner Firma gemacht, eine relativ große Consultant-Firma, ist mit den Ergebnissen zum Chef gegangen und da hat der Chef zum Glück gesagt so, okay, wir haben ein Problem, wir müssen was machen. Es gibt aber auch anderes Feedback, nämlich dieses, ist mir doch egal. Neben visuellen Einschränkungen ist so der zweite Bereich, sind auditive. Wenn jemand hörgeschädigt ist oder taub ist, dann hat er natürlich ein Problem, überhaupt irgendwas zu hören, wenn es nicht laut genug ist für diese Person. Es gibt daneben aber auch noch Lokalisation und Selektion. Das heißt Lokalisation, woher kommt ein Geräusch oder woher kommt eine Stimme, beziehungsweise Selektion von Geräuschen in einem Raum von anderen Geräuschen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, das Martinshorn im normalen Straßenverkehr oder sowas. Ne? Da gibt es Personen, die haben damit Schwächen oder Probleme, bestimmte Geräusche aus anderen Geräuschen heraus hören zu können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Personen, die können im wahrsten Sinne die Stecknadel in einem vollen Saal fallen hören. Auf das Thema werde ich in dem Talk nicht wirklich drauf eingehen, weil wir in unserer Anwendung keine auditiven Quellen sonst irgendwie benutzt haben. Ich werde ein paar Tipps dafür geben, aber wenn ihr da später Fragen zu habt, bin ich da ausnahmsweise der falsche Ansprechpartner. Vielleicht kann dann die Kollegen der Uni Bonn, oder was heißt Kollegen, aber also ich bin Bundesbeamter, aber öffentlicher Dienst und Schulung und Bildung, vielleicht könnt ihr dann da helfen, wenn ich das richtig von mitbekommen habe, seid ihr da ja auch ganz aktiv. Genau. Etwas, wo es dann schon weniger so bewusst ist oder wo man ein bisschen drüber nachdenken soll, sind Verständnisprobleme. Erstmal eine allgemeine Leseschwäche. Das haben, wenn ich die, beim ZDF gab es letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr, eine Fernsehserie, wo das ZDF über ein paar Wochen lang erwachsene Menschen in Deutschland, also 6 oder 8 waren es, glaube ich, mit einer Leserechtschreibschwäche begleitet haben in ihrem allgemeinen Alltag und sie dann so mit Gruppenarbeit, aber auch mit Einzelarbeit versucht haben, daran zu arbeiten. Aber wie diese Leute sich durchs Leben mogeln, ist der falsche Begriff, wenn man den Leuten dann damit nicht gerecht wird. Also ganz im Gegenteil, wie die es schaffen, in unserer textuellen basierten Welt sich zurechtzufinden und trotzdem irgendwie ihren Alltag zu meistern, war erschreckend irgendwie, also war beeindruckend, aber auch erschreckend zugleich. Eine dieser Personen lebt in Berlin und sie wollte immer mal irgendwie mit dem Zug zu ihrer Schwester, glaube ich, fahren. Man hat das aber nie gemacht, weil sie halt an dem Bahnhof, ist es für sie das völlige Chaos, weil sie einfach mit den ganzen Textinformationen, die dann auch noch irgendwie schnell scrollen auf den Anzeigen, halt überhaupt nicht zurechtkam. Also so Leseschwäche, das hört man ja auch vielleicht irgendwie, wenn jemand Kinder hat, die irgendwie eingeschult werden oder vielleicht war auch jemand selber mal betroffen. Das ist, glaube ich, noch bekannt. Fremdsprache ist auch so offensichtlich, wie man denkt nicht dran. Wenn wir irgendwie Webseiten auf Englisch lesen, dann ist das in unseren Breitengraden meistens eine Fremdsprache, die viele von uns verstehen oder gelernt haben. Das Gleiche sagen viele über Französisch. Ich habe nie Französisch gelernt, bin ich völlig aufgeschmissen. Wenn es dann in andere Sprachen gehen, ne, ist halt immer ein bisschen regional und personenspezifisch, aber eine Webseite auf in einer anderen Sprache ist grundsätzlich erstmal eine Barriere. Ob man diese Barriere überwinden kann mit irgendwelchen Tools oder weil man es halt gelernt hat, ist dann was anderes. Aber es geht auch weiter. Komplizierte Texte und irreführende Beschreibungen. Als ich meine Abschlussarbeit von der Bachelorarbeit geschrieben habe, sagte mein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder der wissenschaftliche Mitarbeiter, der mich betreut hat, so: Du schreibst viel zu lange Sätze, mach die einfach kurz. Wir sind hier in einem Technikumfeld, gut, das kommt ein bisschen dazu. Da dürfen wir auch einfach, wir müssen nicht so einen prosa fehlerfreien Satz schreiben, sondern gerade so im Technikumfeld ist es eher, schreib kurze Sätze, aber halte dich an konsequente Begriffe. Aber wenn ich so Behördentexte und sonst irgendwas lese, denke ich mir so, okay, dadurch, dass ich jetzt seit 20 Jahren in diesem Umfeld bin, kann ich die inzwischen halbwegs lesen. Ich war letztens auch in einem Gesetzentwurf beteiligt. Da musste ich auch selber erstmal lernen, begleitet von 4 Juristen, wie man Gesetzesentwürfe liest und wie Gesetze aufgebaut sind. Lernt man ja auch nicht in der Schule, was irgendwie blöd ist. Und was Schlechtes sind, irgendwie irreführende oder vor allen Dingen falsche Beschreibungen sind. Dann ist man halt auch aufgeschmissen. Aber all diese Probleme gibt es auf Webseiten, in Texten, in Zeitungen und sonst irgendwie heutzutage vermeintlich immer mehr. Ich weiß nicht, ob AI dazu beiträgt. Vielleicht wird es auch damit besser, aber es ist schwierig und vor allen Dingen eine Barriere. So, und dann gibt es noch die, wo ich vorhin schon mal so ein bisschen dachte, ja, es gibt auch die mechanischen oder Einschränkungen oder physikalischen Einschränkungen, zum Beispiel bei Personen, die Parkinson haben. Da wirkt sich das zum Beispiel aufs Reaktionsverhalten auf. Die meisten Leute wissen, was ein Doppelklick mit einer Maus ist. Personen, die Parkinson haben als Beispiel, haben Probleme, einen Doppelklick zu machen. Also einen bewussten Doppelklick. Ne? Die können teilweise, zittert die Hand so, dass sie ihn aus Versehen machen oder in dem Moment, wo sie ihn bewusst machen wollen, kriegen sie es nicht hin. Reaktionsverhalten, all das gibt's, ist auch ein Problem bei der Benutzung von IT, von Webseiten, von allem anderen Programm. Aber wir haben heutzutage zumindest, sind wir in der glücklichen Situation, dass es Hilfen gibt. Ich habe jetzt mal hier so 3 Bilder als stellvertretend für ganz viele Tools und Hilfenstellungen, die es so gibt, mal rausgesucht, ne, irgendwie wenn es um Auditive geht, irgendwie mit einem Headset oder Text-to-Speech oder auch anderen Hilfetools kann geholfen werden, wenn jemand vielleicht ein Problem hat zu schreiben, dann kann er sprechen und es wird aufgezeichnet. Diese Textbausteine sollen so ein bisschen, ne, es gibt genügend Unterstützung, Hinweise, Tools, die einen unterstützen, verständliche Texte zu schreiben oder korrekte Texte zu schreiben. Und es gibt aber auch zum Beispiel für blinde Personen eine sogenannte Braille-Tastatur. Also die Braille ist die Blindenschrift, die einen unterstützt, eine blinde Person beim Schreiben in Blindenschrift unterstützt und das halt übersetzt in die normale lateinische Schrift. Und was mir ganz wichtig ist und was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass wenn wir Barrierefreiheit ernst nehmen und die Aspekte der Zugänglichkeit, das ist für mich so mehr der Begriff als Barrierefreiheit geworden, dann profitiert es uns alle, profitieren wir alle davon. Egal, ob wir jetzt eine Behinderung nach dem Gesetz oder irgendeine Einschränkung, die vielleicht noch nicht so ausreicht, dass man davon einen Schwerbehindertenausweis kriegt, vollkommen egal. Sie hilft uns allen. Ich habe jetzt auch hier mal 2 völlig Alltagssituationen genommen. Person hat Kind auf dem Arm, ist vielleicht ganz froh, dass er mit einer Hand telefonieren kann. Die Dame ist möglicherweise froh, wenn sie, keine Ahnung, Kopfschmerzen hat oder was ich, schlecht geschlafen hat, dass sie vielleicht einen einfachen Text lesen kann und nicht einen Satz, der über eine gesamte Seite geht. Ich hatte einen in meinem Deutschgrundkurs, der Einleitungssatz in seinen Klausuren, den durfte er jedes Mal vorlesen, weil der war nämlich eine Seite lang, ohne Punkt, aber grammatikalisch vollkommen korrekt. Gut, ich hätte das nicht hingekriegt, ich habe diese Sätze aber auch nicht verstanden. Oder in der Dissertation meiner Schwester habe ich gesagt, so, ja klar, lese ich die, ich gebe dir Feedback, ich bin so einer, ich habe von der Thematik keine Ahnung, aber ich kann dir mal so sagen, wie so einer, der keine Ahnung hat, deine Arbeit versteht. Ich habe die Einleitungsseite, die erste Seite der Einleitung gelesen, ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal habe ich dann geschrieben, also ja, ich habe der, die, das und oder verstanden. Sie so, ja, ist vollkommen okay, du bist auch nicht die Zielgruppe. Okay, war ich immerhin erfolgreich, dass meine Schwester und ich so offen kommunizieren kann und dass das für uns beide okay war, aber ne, ein einfacher Text hätte mir, persönlich hätte ich vielleicht was gelernt. Gut, deswegen, denkt bei Barrierefreiheit oder bei verbesserter Zugänglichkeit nicht nur an Personen, die vielleicht bei euch gar nicht zur Zielgruppe, zur vermeintlichen Zielgruppe gehört, sondern denkt einfach an alle. Denn als es da 2021 war, dass der gesetzliche Termin, der da im Raum stand, war die barrierefreie IT-Verordnung 2.0 mit Zieldatum Juni 2021, sagte mein Fachbereich so, ja, wir sind 4 Leute im Fachbereich, die Anwendung ist nur für 4 Leute, wir haben keine Person, die eingeschränkt ist und selbst wenn wir eine hätten, wir haben genügend andere Aufgaben, können wir das dann nicht unter dem Aspekt Wirtschaftlichkeit betrachten und sagen, wir stellen jetzt nicht unsere Anwendung auf Barrierefreiheit um? Und dann habe ich diese Frage mal mitgenommen. Wir haben so eine koordinierende Stelle für Barrierefreiheit im Haus, die halt sowohl bei diesen, ich sag mal, ein bisschen juristischen Themen uns berät, als auch dann versucht, was Entwicklungssachen angeht, uns zu beraten, beziehungsweise die dann auch die Barrierefreiheitstests koordinieren, also Firmen engagiert, die dann die Ergebnisse testen. Die sagte auch so, ja, nach Paragraph so und so dürft ihr die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung machen. Und nach Paragraph so und so haben sämtliche Interessenverbände ein Recht zu klagen und die bereiten sich schon vor. Also kurzum, nein, ihr dürft nicht. Außer ihr gebt mir jetzt schriftlich vom Auftraggeber, dass die Software in einem Jahr oder zwei spätestens abgeschaltet ist, dann können wir es versuchen. So. Und es war halt klar, dass das nicht der Fall ist, weil das Gesetz gibt es jetzt irgendwie seit den 80ern und es ist auch mir nicht bekannt, dass das irgendwie eingeschränkt werden soll. Also war klar, wir müssen daran. Heißt aber auch für euch so als Info, das Thema Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in der Ecke ist ein schwieriges Thema. Nahezu unmöglich, würde ich sagen. So, ihr sagt nicht gerade schon, was sind die gesetzlichen Anforderungen? Wir haben einmal den European Accessibility Act, ist verlinkt, Folien lade ich nachher hoch auf der Flosscon-Seite. Dann seit diesem Jahr das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was seit dem 28. Juni diesen Jahres in Kraft gesetzt ist. Und wie gesagt, 21, da war es für uns im öffentlichen Dienst schon relevant, dass die barrierefreie IT-Verordnung 2.0 und der dagehörige Test, auf den beziehe ich mich jetzt auch immer mal wieder, weil es zu diesem Gesetz wirklich einen Test, eine Seite gibt, wo die Testschritte drauf sind, wo wirklich für jeden Testschritt definiert ist, was wird getestet, wie wird das getestet, was sind die Aspekte, worum es geht. Jetzt sind wir Techniker, oder ich bin Techniker, gibt es das auch irgendwie für uns? Kurzum, was müssen wir denn berücksichtigen? Ganz offiziell gibt es hier so eine europäische Norm, die habe ich jetzt auch mal verlinkt, die habe ich persönlich nicht gelesen. Ich habe mich nämlich an den W3C Web Content Accessibility Guides orientiert. Die sind so, also die werden auch in der BitV als auch im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz erwähnt, dass das im Prinzip so die technische Voraussetzung ist, die man erfüllen muss. Diese Guidelines definieren drei Level, A, AA, AAA. AAA ist so Goldrandlösung, könnte man sagen, und A ist so das absolute Minimum. Und die Gesetze sagen halt, ihr müsst mindestens dieses zweite Level erreichen. Jetzt habe ich hier noch einen inoffiziellen, weil es die beste Folie war, wo ich das draufkriege, einen inoffiziellen Guide draufgeschrieben, auch zu einem Thema, was uns persönlich nicht betroffen hat, wenn es darum geht, Diagramme jeglicher Art darzustellen, hat der Autor dieser Seite oder dieses Toolkits im Prinzip das Gleiche, was in der Web Accessibility, also in der WCAG definiert ist, nochmal im Prinzip auf die gleiche Art und Weise geschrieben, wie man Diagramme jeglicher Art barrierefrei, möglichst barrierefrei darstellen kann. Also wer in seiner Arbeit damit irgendwie zu tun hat, den kann ich das als Quelle oder als Guide an die Hand geben. Genau. Fassen wir hier mal so eine kurze Anforderung aus diesen Sachen zusammen. Worum muss es gehen? Zoombare Inhalte, kann man sagen, ist heutzutage irgendwie doch offensichtlich bei allem, was mit Mobile und sonst irgendwie unterwegs ist. Gerade so in Behörden, größeren Unternehmen, die Fachanwendungen nur für das eigene Haus haben, ist das nicht unbedingt der Fall. Ändert sich so ein bisschen, aber da haben die wenigsten Leute irgendwie ein Tablet. Und die eins haben, brauchen meistens auch nur irgendwie einen E-Mail-Client und mehr brauchen die nicht. Aber das ist wegen den visuellen Einschränkungen, dass jeder Person halt sich individuell es vergrößern kann. Aussagekräftige Beschreibungen, Fehlertexte, Alternativtexte, auch für verschiedene Aspekte, die damit betrachtet werden, ne? Verständnisprobleme, visuelle Einschränkungen, sinnvolle Farbauswahl und Kontrasten, Screenreader-Support. Es gibt zwei sehr prominente, das ist einmal der NVDA und einmal der JAWS. JAWS ist ein proprietäres Tool, was man Lizenzen bezahlen muss. NVDA ist Open Source und kostenlos nutzbar und hat die bessere Also ist von den Testergebnissen, also es gibt so Seiten, die vergleichen verschiedene Screenreader-Reports über verschiedene Browser und Browserversionen. Und da hat der NVDA, obwohl er, oder gerade eben, weil er Open Source ist, kann man sehen, wie man will, auch die beste Rate an Abdeckung. Also es gibt keines der Tools, schafft 100%, was, glaube ich, auch schwer ist, weil es gibt nicht die klar definierte Barrierefreiheit, sondern es ist immer so, also auch, ne, die WCAG sind auch Guidelines, was man berücksichtigen muss und wie man das erreichen kann. Ob es in dem individuellen Fall dann hilft, muss man immer so ein bisschen gucken. Und es ist auch abhängig, kleiner Disclaimer an der Stelle, wer testet das Ganze? Also wir haben uns so ein Baukastensystem geschrieben, wie wir zum Beispiel Input-Elemente machen, und wir haben in dem einen Test bestanden, in dem zweiten Test bestanden, in dem dritten sind wir durchgefallen. Drei verschiedene Tester. War so ein bisschen strange, aber teilweise hat dann der Tester auch falsch getestet oder hat den BitV-Test nicht gelesen, sondern hat einen anderen Test zugrunde gelegt, war irgendwie ein bisschen komisch. Also auch da schon mal der Hinweis, guckt euch die Testergebnisse dann auch genau an und was dann bemängelt wird oder nicht. Genau, weil bei diesen Tests kommt es auch nicht darauf an, also früher war es so, dass man die verschiedenen Aspekte in so einem Test, hat man irgendwie eine Punktzahl bekommen, und wenn man eine bestimmte, ich glaube irgendwie 90% oder 95% bekommen hat, dann hatte man bestanden. Inzwischen ist das anders, sobald man bei einem Punkt durchfällt, ist man durchgefallen, egal, also ne, auch wenn man 99,9% aller anderen Punkte hat, wenn man 0,1% nicht hat, ist man halt durchgefallen. Desto schwieriger oder desto mehr sollte man dann auch darauf gucken, was in den Testergebnissen tatsächlich bemängelt wird. Die haben meistens recht, aber so ab und zu muss man dann auch mal gucken, nee, der Punkt ist eigentlich anders definiert. So, Entwicklungsaspekte. Wer ist so Entwickler von euch, so ungefähr? Ja, gut. Die Basics. Klingt auch total trivial heutzutage und ist es dann doch nicht. Syntaktisch und semantisch korrekt ist, syntaktisch kriegen die meisten Leute hin, weil die IDE sagt so, nee, ist so nicht erlaubt. Aber semantisch korrekt ist vielleicht nicht unbedingt immer so. Es wird dann irgendwie mit Diffs in Diffs in Diffs und sonst irgendwas. Das ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm, wenn alles vernünftig annotiert ist. Aber benutzt eine vernünftige Überschriftenhierarchie, also ne, die H-Level, keine Lücken, fangt nicht mit, wobei es da so ein bisschen Diskussion gibt, darf man das Navigationsmenü auf ein H2 vor der H1 machen oder fängt man immer mit einer H1 an? Da gibt es auch bei den WCAGs zwei, also in meinen Augen kontroverse Beispiele für. Ich persönlich habe mir immer gesagt, ich habe ein H1, das ist mein Seitentitel und das ist das Erste, was ich auf der Seite habe, weil erst danach fängt die Seite an. Aber wie gesagt, es gibt auch die Argumentation, dass mein Navigationssystem, mein Navigationsmenü schon eine H2-Überschrift vor der ersten H1 haben oder der einzigen H1 haben darf. Aber vor allen Dingen ist da wichtig, keine Sprünge, keine Lücken, dass ihr das betrachtet. Dann nutzt die Strukturelemente, die HTML vorsieht, für das, wofür sie vorgesehen sind. Buttons für Buttons, Inputfelder für Inputfelder, und missbraucht nicht irgendwas für irgendwas anderes. Keine Layout-Tabellen, ja, ich weiß, das macht man seit irgendwie der frühen 2000er nicht mehr. Erwähne ich das trotzdem hier? Wir selber haben Java Jakarta E benutzt mit JSF, etwas älterer Standard in dieser Spezifikation. Dementsprechend haben aber dann auch, wenn man JSF entwickelt, ist man auch in der Regel schnell bei Primefaces als Komponentenbibliothek so rum. Und Primefaces entsprechend auch ein bisschen älter, ist ein Open-Source-Projekt, kein bezahlter Maintainer. Wir haben festgestellt, dass bei ganz vielen Rendering-Einstellungen der Default, einfach auch wegen Abwärtskompatibilität, das Rendering als Tabelle ist und nicht irgendwie halt mit Diffs. Gibt in der Regel bei allen Komponenten, die inzwischen bereitstellen, auch ein entsprechendes Rendering ohne Tabellen, aber der Default ist halt häufig noch der andere. Deswegen achtet, wenn ihr irgendwie Frameworks einsetzt für eure Webentwicklung, wie die Default-Werte sind, dass nicht am Ende irgendwie Code generiert wird, der eben nicht mehr, der vielleicht syntaktisch noch korrekt ist, HTML ist, aber semantisch ist es nicht mehr. Nutzt Labels, nutzt Alternativbeschriftungen. An der Stelle kommen dann ARIA-Labels ins Spiel. ARIA ist auch vom W3C eine Initiative für Web Accessibility, mit denen man HTML-Elementen, Annotationen, Attribute hinzufügen kann, dass sie eine bestimmte Rolle ausüben oder eine andere, als sie eigentlich sind. Der Browser-Support und auch der Screenreader-Support insbesondere ist sehr gut dafür, aber grundsätzlich ist es eigentlich mehr so ein Hack, so deswegen die erste Regel von ARIA-Labeln und sonst irgendwas ist don't use them. Und auch unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, macht lieber etwas bewusst nicht barrierefrei, als dass ihr versucht, es irgendwie hinzukriegen und es falsch macht. Weil das, was wir als Feedback bekommen haben von den Testern, wir hatten dann auch einmal die Möglichkeit, eine wirklich visuell eingeschränkte Person auf Seiten der Fachseite als Tester bekommen zu können, die unsere Anwendung mal getestet haben. Und die hat auch ganz klar gesagt, so hier, ihr habt da irgendwas versucht, aber da kommt nur Chaos bei raus. Lasst es dann lieber ganz weg. Dann ist der Support und das, was ich als eingeschränkter Nutzer mit meiner Erfahrung auch habe, über das normale HTML dann immer noch besser, als wenn irgendwie versucht wird, was zusammenzuhacken. Genau. Farben und Kontraste macht bei einer Webseite natürlich ganz viel aus. Erster Punkt bei Farbauswahl, keine Informationen durch Farben. Wenn ich so an meine Jugendzeit, Kinderzeit dran denke, gab es häufig so irgendwie so Serverstatus. Daneben war so ein farbliches Bild, entweder das war rot oder das war grün. Wir hatten gerade den Ishihara-Farbkreis. Die Personen, die eine Rot-Grün-Schwäche haben, die sehen halt Serverstatus grau und das dauerhaft. Die wissen also nicht, ist er jetzt da oder ist er nicht da. Fairerweise, ich müsste den Satz eigentlich so schreiben, keine alleinige Information durch Farbe. Ne? Also wenn daneben noch steht, Server ist offline und das Ganze ist irgendwie noch ein roter Kasten daneben, das ist vollkommen okay. Aber eben halt nicht eine alleinige Information durch Farbe darstellen. Kontraste ist so der zweite Aspekt dabei. Die WCRG gibt vor, dass das Kontrastverhältnis 4,5:1 bei normaler Schrift sein muss und 3:1 bei großer Schrift. Und gerade was das angeht, gibt es diverse Browser-Extensions und Test-Tools, mit denen man das testen und auch mal simulieren kann, was das bedeutet, beziehungsweise wie auch einfach der Ist-Stand ist von dem, was mal so initial rausgepurzelt ist oder der aktuellen Firmenwebsite oder wie auch immer. Ich habe das auch mal gemacht, habe mit dem Wave-Tool die Javaland-Webseite einfach mal analysieren lassen. Und ihr seht, wir haben hier 39 irgendwie semantische Fehler oder sonst irgendwas, wir haben 63 Kontrast-Errors. Und da bietet das Tool dann auch einfach mal so eine Möglichkeit, so ein bisschen rumzuspielen. Das waren so die Standardeinstellungen von den Farben. Ja, hier so ein Türkis und Weiß, das sind so die Standardfarben auf der Webseite und es gibt ein Verhältnis von 2,87:1. Und das Tool in dem Fall bietet so einen Schieberegler, mit dem man so ein bisschen rumspielen kann. Ihr seht, dass dieser Wert und dieser Wert ziemlich ähnlich sind, aber trotzdem ist das Verhältnis auf einmal 3,7. Das heißt also schon kleine Änderungen, die in der Farbe selber gar nicht so auffallen, können schon zum Kontrastverhältnis führen, was dann die Vorgaben entspricht. Genau, und hier auf dem letzten habe ich dann auch mal noch ein bisschen die Farbe verändert. So gut, da sieht man schon, das ist deutlich dunkler, aber es war jetzt auch für das Beispiel extra, dass ich dann auf einmal schon bei einem Kontrastverhältnis von 7,5 bin, womit ich dann auch die Goldrandlösung erfüllen würde. Ja, ihr könnt euch schon denken, Farbauswahl ist somit das Erste, was man irgendwie macht, wenn es um Layout oder um Farbwahl angeht bei Webseiten, wo eventuell auch sowas wie Corporate Identity und sonst irgendwas im Raum steht. Und der Bekannte, den ich vorhin erwähnt hatte, der hatte das halt angesprochen und die Firma hat zumindest auf der Webseite dann ihre Farben auch entsprechend angepasst, weil die halt auch irgendwie 10.000 Kontrastfehler hatten. Und das ist fairerweise, wenn man sowas behebt, dann auch so, okay, ich ändere eine Zahl und habe auf einmal ein paar tausend Fehler weniger, also wenn ihr irgendwie Eindruck schaffen wollt, ich habe da mal 10.000 Fehler in einer Sekunde behoben. Könnt ihr machen. Ja, Responses Divine, wie gesagt, heutzutage nicht mehr wirklich was Besonderes, sollte man meinen. Kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an, für den man entwickelt. Es geht bei dem Responsive Design darum, dass der Text auf 200% vergrößerbar sein muss. Das steht in den Anforderungen drin. Und dass auch bei 400% Zoom Inhalte immer noch sinnvoll umbrechen und in entsprechend der Leserichtung der Zielgruppe. Für uns war das relativ einfach, nämlich unsere Standardleserichtung von links nach rechts. Wenn ihr jetzt eine internationale Webseite habt, wo ihr vielleicht auch, ich glaube im arabischen Raum ist es, wo die Leute von rechts nach links lesen, dann habt ihr vielleicht andere Anforderungen. Aber durch diese 400% muss man auch sich darüber Gedanken machen, okay, was ist denn mein Viewport, also was ist meine unterstützte Auflösung, die ich unterstützen muss. Da sagt die WCAG nämlich, okay, 1280 Pixel, das ist die Definition, die wir halt als Testgrundlage oder als Definition zugrunde liegen. So, da 100 drauf, 400% Zoom angerechnet, seid ihr bei 320 Pixeln, das ist nicht mehr so viel. Also da müsst ihr euch dann wirklich Gedanken machen, okay, wie stellt ihr eure Webseite im Responsive Design dar? Genau. Einzige Ausnahme, die es dabei gibt, was nicht umbrechen muss, sind Datentabellen, also wirklich die klassischen Table-HTML-Elemente, die aber auch nur dafür da sind, nämlich Daten anzuzeigen und nicht irgendwie die Webseite zu strukturieren. Genau. Hilfestellung bei der Eingabe. Input-Elemente nicht deaktivieren. Es wird häufig in Formularen gemacht, wo bestimmte Eingaben schon getätigt sind oder wo irgendwas generiert ist oder was man nicht mehr ändern darf. So, keine Ahnung, den Username oder so, weil das die ID in der Datenbank ist, sollte man vielleicht nicht einfach editieren können. Wird häufig als deaktiviertes Element dargestellt. Macht das bloß nicht, weil Screenreader denken sich so, oh ja, ist ja deaktiviert, kann ich ja auch überspringen. Deswegen immer als Read-Only darstellen, nicht als deaktivierte Elemente. Input-Elemente müssen laut HTML-Standard ein Label haben, was die Bezeichnung des Feldes ist. Sie müssen laut WCAG einen Hinweistext haben, der sagt, was ist in dem Feld und was, in welchem Format darf ich das denn da reingeben. Da denken sich jetzt möglicherweise viele, ja, da kann ich ja so Watermarks oder Placeholder benutzen. Das Problem an denen ist ganz häufig, dass die verschwinden, sobald man in dem Feld ist. Und dann ist die Information über das Format weg. Deswegen auch die gelten nicht als barrierefrei. Genau. Und an der Stelle feldübergreifende Hinweise am Anfang des Formulars, ganz häufig sowas wie hier so ein Asterisk, also so ein Sternchen, symbolisiert ein Pflichtfeld am Anfang des Formulars, dass die Information für die Person, die das Formular ausfüllen möchte, da ist, bevor sie die Information benötigt. Beziehungsweise das ist der Stelle, wo sie sie benötigt, bevor sie sie halt wirklich anwenden muss. Genau. Und wenn es einen Fehler an einem Feld gibt, einen entsprechenden Fehlertext. Wenn es feldübergreifende sind, auch wieder oben drüber. Wie kann das Ganze aussehen? Ich sagte schon, wir haben uns so eine Baustein-Komponentenbibliothek geschrieben, um unseren Entwicklern so ein bisschen die Arbeit abzunehmen, dass sie nicht selber immer dran denken müssen, was müssen sie jetzt berücksichtigen, als auch es so ein bisschen zu forcieren, ihnen einfach eine schöne API zu geben. Deswegen haben wir diese Quad-Tupel genommen aus Label, Hinweistext, Input-Element und Fehlertext plus den entsprechenden HTML-Aufbau, der halt darunter generiert wird. Hier jetzt mal so ein Beispiel, Eingabefeld für eine BIC, also ein Bank Identifier Code, Label BIC, Hinweistext gemäß ISO blablabla, 8 oder 11 Zeichen alphanumerisch, das Hinweistext und irgendwie hier ein Fehler, dass DSS offenbar kein gültiger BIC ist. Könnte man jetzt sagen, okay, was ist denn ein geeigneter Hinweistext? Es kommt drauf an, wie leider häufig, nämlich A, was ist das für ein Feld und B, was habt ihr für eine Zielgruppe und könntet diese Zielgruppe überhaupt eingrenzen? Wir hatten jetzt einen Fachbereich, der sich in dem Umfeld, wo diese Felder eine Rolle spielen, ausgebildet auskennt. Also die haben das gelernt, die haben das studiert. Deswegen konnten wir sowas wie diese BIC machen oder auch wie hier bei der Wirtschaftsidentifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung. Mein Fachbereich, für die, der diese Anwendung benutzt, weiß, was in § 139c der Abgabenordnung steht. Das hat er gelernt, da hat er die Prüfung darüber abgelegt. Trotzdem nochmal den Hinweis, wir geben das Ganze an unserer Stelle hier ohne Bindestrich zum Unterscheidungsmerkmal. Also die Wirtschaftsidentifikationsnummer ist sowas wie die Steueridentifikationsnummer für wirtschaftlich Tätige. Jetzt kann ein wirtschaftlich Tätiges aber verschiedene Untergruppierungen haben, die grundsätzlich irgendwie nach altem Steuerrecht unterschiedliche Steuernummern haben und die werden zukünftig mit diesem Unterscheidungsmerkmal unterschieden, fängt bei 1 an, fünfstellig, geht dann halt hoch, 2, 3, 4 und so weiter. Und wir haben halt gesagt, okay, das ist einfach nur was Optisches, das stört aber eher bei der bei der Eingabe und übermittelt wird es auch ohne. Deswegen der Hinweis, ihr müsst das Unterscheidungsmerkmal nicht eingeben. Und auch nochmal, es sind immer exakt 16 Zeichen, alphanumerisch, weil die ersten zwei Zeichen sind Buchstaben. So. Wenn ich jetzt ein allgemeines Feld habe, irgendwie für eine Straße, da kann es reicht sein, wenn ich irgendwie angebe, wie viele Zeichen darf ich dann da eintragen. Da brauche ich eigentlich keine Kontextinformationen. Also wenn ich irgendwie eine Adresse eingeben muss und was die Straße davon ist, ist das relativ klar. Interessanter wird es dann bei Hausnummern, Hausnummernzusatz. Das sind zwei getrennte Informationen, auch im Melderegister. Also Hausnummer 5a ist Hausnummer 5 und Hausnummernzusatz A. Das machen viele falsch, weil viele Formulare da nicht unterscheiden. Kann da eine Rolle spielen? In unserem Kontext tut es das. Entschuldigung. Weil die Eingaben dann gegen das Melderegister geprüft werden und wenn da halt in der Hausnummer 5a drin steht und im Melderegister steht 5 drin, dann ist das unterschiedliche Werte. Es kann aber auch sein, dass ihr bei den Hinweistexten gar nichts irgendwie zum Format angeben müsst, weil es irgendwie nur ein Dropdown ist. Dann ist der fachliche Kontext relevant, aber die Eingabe fällt weg, weil die Eingabe durch das Dropdown vorgegeben ist. Genau. Fehlermeldung, geht jetzt gar nicht so genau darum, was in den Texten irgendwie steht, aber ihr seht, wir haben hier einmal die Fehlermeldung von dem Formular am Anfang der Seite, sodass Leute, die einen Screenreader-Support haben, nach dem Absenden des Formulars sehen, okay, das sind die Fehler, wobei alle Personen im Optimalfall auch noch verlinkt, dass man dann direkt zu den Feldern hinspringen kann. Das gleiche für die Hinweisfelder, zum Beispiel Pflichtfelder sind durch ein Asterisk formuliert, aber das Ganze auch unten am betroffenen Feld nochmal, das ist die falsche Eingabe und der Fehlercode. Könnt ihr natürlich entsprechend, ne, wenn es mehrere Formularfelder Fehler gibt, sind die da alle anzuzeigen. Also nicht irgendwie, wenn ich zwei falsche Eingaben gemacht habe, erst den ersten Hinweis, den ersten Fehler machen und dann muss ich das nochmal anschicken, dann kriege ich den Fehler an dem anderen Feld. Sondern das alles am Anfang, außer es betrifft das gleiche Feld und die korrigierte Eingabe ist wiederum falsch. Also zum Beispiel irgendwie, ich habe eine Datumseingabe und trage da erstmal irgendwelche Buchstaben ein. Dann ist der erste Fehler natürlich, ja, okay, du darfst keine Buchstaben in ein Datumsfeld eingeben. Aber wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, den 30. Februar einträgt, dann ist das natürlich ein Folgefehler, den ihr nicht beim ersten Mal ihm anzeigen konntet. Ne? Navigation. Die WCAG sagt, Seiten müssen navigierbar sein. Was bedeutet das? Bereiche müssen überspringbar sein. Gerade für die Leute, die mit einer Tastatur oder mit einem Screenreader die Seite bedienen. Und sie definiert, dass es zwei Navigationswege gibt, aber nicht, was Navigationswege sind. Das ist ein bisschen schade. Das klassische Hauptmenü ist einer. Wir dachten dann so, ja okay, Breadcrumbs wird ja dann der zweite sein. Nein, ist es nicht. Hat den Hintergrund, bei einem Hauptnavigation kann man, ne, auf alle Seiten horizontal als auch vertikal in der Anwendung navigieren. Bei Breadcrumbs kann man immer nur vertikal zurück navigieren, aber man kann über Breadcrumbs nicht horizontal auf andere Bereiche springen. Die Navigationswege müssen immer die Einstiegsseite von einem Workflow definieren. Also, ne, wenn ihr irgendwie so einen, ich sag mal, Wizard-ähnlichen Workflow habt und auf der fünften Seite, die muss natürlich nicht anspringbar sein, sondern die Einstiegsseiten, ne? Also alles, was irgendwie Sinn macht. Was haben wir dann als zweiten Navigationsweg gemacht? Wir haben eine ganz simple Suche implementiert, also wo man mit Stichwörtern irgendwie nach den Einstiegsseiten suchen konnte. Webseiten müssen vorhersehbar sein können. Das bedeutet, Linkstexte müssen aussagekräftig sein, Überschriften müssen aussagekräftig sein und dahinter sollte sich doch das verbürgen, was da steht. Fokus deutlich, sinnvolle Reihenfolge. Also, dass ich erwarten kann, wenn ich jetzt auf den Klick Impressum klicke, dann ich das auch Impressum sehe und nicht irgendwie auf ein Kontaktformular oder so. Betrifft auch Linktexte, ne? Also, wie kann das aussehen bei uns? Wir haben einmal hier das Hauptmenü, wir haben die Breadcrumbs, wir haben hier, wo ist sie da, die Suche. Ihr seht jetzt hier, wir haben auch in so einen Expertenmodus gemacht, der gewisse Sachen deaktiviert, womit unsere Seite bewusst nicht mehr barrierefrei ist. Das kann man machen. Wir haben da einen fetten Disclaimer hingeschrieben und das ist auch nicht der Standardmodus, darf er auch nicht sein. Hilft aber natürlich dann, wenn ich gerade in einem Umfeld wie unserem Fachanwender habe, die Anwendung von morgens bis abends bedienen, die brauchen diese Hinweistexte vielleicht beim ersten und zweiten Mal, irgendwann brauchen die nicht mehr, dann können die bei uns ausstellen. Das müssen sie aber explizit bestätigen und es ist auch nicht der Standard. Also wenn sie auch ihre Cookies und sonst irgendwas löschen, dann ist das auch nicht mehr der Standard. Tabellen hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Es gibt Screen Report für Tabellen, deswegen missbraucht sie nicht, damit User, die einen solchen benutzen, auch vernünftig mit euren Tabellen umgehen können. Die Empfehlung, die wir bekommen haben, war eine Auswahl- oder Aktionsspalte, ne? Also irgendwie mehrere Zeilen markieren oder eine Zeile löschen, dass das am Ende gemacht wird, damit die Leute, die durch eine Tabelle durchnavigieren oder durchtabben, die Informationen, mit der sie eine Datenzeile dann identifizieren, haben sie ja dann damit einmal durchgetappt und haben am Ende dann die Aktion. Wenn die Aktionsspalte jetzt vorne ist, müssten sie erst wieder zurück und würden die ganzen Informationen nochmal kriegen. Und wenn ihr bei sowas alternativ, also Icons habt für Aktionen, und die müssen natürlich Alternativtexte haben, das hat die WCAG, dann müssen diese Texte auch ein eindeutiges oder identifizierendes Merkmal haben. Zum Beispiel, wir haben bei uns so eine Stammdatenverwaltung, wo wir Institutsdaten verwalten, und die haben in der Regel immer eine Zulassungsnummer, eine eindeutige. Dann haben wir gesagt, irgendwie Datensatz mit der Zulassungsnummer XY bearbeiten oder löschen, was auch immer, ist unser Alternativtext für die Datenzeile, weil sie die Datenzeile vorher halt identifiziert haben. Nur in den wenigen Fällen, was aber wirklich Ausnahmefällen bei uns sind, wo die keine Zulassungsnummer haben, dann haben wir den Namen als zusätzliches Identifikator genommen, der zugegebenermaßen aber bei uns nicht eindeutig ist. Deswegen, also da kann es dann theoretisch zu Konflikten kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist in unserem Umfeld aber relativ gering, deswegen war das okay bei uns. Genau, hier einfach mal so ein Beispiel, wie das aussehen kann, ne? Also Datentabelle, Aktionsspalten am Ende und dann auch Anzeige, kennt ihr alle, irgendwie so ein Paginator. Alles grundsätzlich möglich, barrierefrei darstellbar. Aber trotzdem kann es natürlich irgendwie zu Fehlern kommen, dass in dem Test irgendwas bemängelt wird. Testet auch, bevor ihr so einen Test durchführen lässt. Die dauern eine ganze Weile Zeit und die kosten auch ein Schweinegeld. Und vieles von denen, was die testen, kann man auch, je nachdem, wie viel Zeit man sich nimmt, vorher schon feststellen. Wir haben neben den Browser-Plugins, die auch standardmäßig in Chrome und Firefox und sonst irgendwas inzwischen sehr gut sind. Also man benutzt. Wir haben so einen HTML-Sanity-Checker benutzt, der einfach mal unsere Webseite, die am Ende rauskommt mit dynamischem Content und so, analysiert lässt. Wie gesagt, im Chrome und Firefox gibt es auch ähnliche Tools, die das machen. Da findet man schon ziemlich viel. Wir haben auch einen Screenreader logischerweise uns installiert, der die haben in der Regel auch einen Textanzeige-Modus, also wo dann in Textform ausgegeben wird, was er erkannt hat und was er ausgeben würde. Da ist dann zum Beispiel bei uns ganz häufig mal irgendwie aufgefallen, gerade bei den Primeface-Sachen oder bei Sachen, die wir selber am Anfang falsch implementiert haben, dass Sachen nicht erkannt wurden, dass sie doppelt erkannt wurden. Was uns natürlich dann irgendwann auch zu dem Punkt gebracht hat, okay, wie gehen wir denn jetzt mit Fehlern, die wir feststellen, um? Wir haben so eine Hierarchie im Prinzip gemacht oder ist in vier Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie war unser eigener HTML-Code, also den wir tatsächlich irgendwie selber geschrieben haben. Der muss zu 100% fehlerfrei sein, weil das ist auch der Code, zu dem wir zu 100% rankommen. Bei fremden oder generierten Code, bei uns in der Regel war es Primefaces, hat man möglicherweise Einflussmöglichkeiten, es selber zu fixen, indem man bestimmte Sachen überschreibt, einen anderen Generierungsmodus wählt. Da muss man halt mal ein bisschen gucken, was man für Möglichkeiten haben. Wir haben auf jeden Fall gesagt, alles, was wir nicht irgendwie durch Einstellungen beheben können, geben wir zumindest einen Bug-Report an Primefaces. Da waren die auch sehr glücklich drüber, weil die sich das Thema Accessibility halt mit Hinblick auf den European Accessibility Act dieses Jahr halt auch mehr auf die Agenda geschrieben haben, weil sie ja wissen, ne, Primefaces ist auch irgendwie 15 Jahre alt. Vor 15 Jahren hat das leider wenig Leute interessiert. Da haben wir zumindest gesagt, okay, wir geben das Feedback weiter und hoffen, dass wir dann irgendwie eine neue Version einbinden können. Was die Accessibility APIs des Browsers, beziehungsweise wie der Browser mit den die APIs dann an den Screenreader oder andere assoziative Technologien weitergeht, sind wir halt komplett raus. Wir haben uns so zumindest vom NVDA-Screenreader mal das GitHub-Repository angeguckt und die Issue-List, haben da auch ganz viele Fehler gefunden, irgendwie, dass gerade bei Tabellen irgendwie Inhalte doppelt erkannt werden und haben dann bei uns in die Erklärung der Barrierefreiheit, die auf jeder Webseite da sein muss, halt reingeschrieben, okay, das sind die Probleme, die es bei uns gibt, das muss da drinstehen und haben auch verwiesen auf die Quellen, wo wir dann rausgefunden haben, ne, das Problem dieser Software, ist dieser Software bekannt oder wir haben es dahin gemeldet. Das führt immer noch nicht dazu, dass eure eigene Seite dann barrierefrei ist. Ist ein bisschen blöd, aber ihr müsst halt angeben, welche Sachen bei euch nicht barrierefrei sein. Über das Warum müsst ihr nicht unbedingt Aussage nehmen. Das kommt ein bisschen darauf an, in welchem Rahmen, gesetzlichen Rahmen ihr unterwegs seid. Einige Vorlagen geben das vor, dass man das auch dazu schreibt. Andere sagen so, sollte man halt, weil man ja nett ist zu den Leuten, dass die Leute zumindest wissen, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat und versucht hat, eine Lösung zu finden. In einem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis ist das auch nochmal so eine Sache. Ne? Wenn der Auftraggeber sagt, so, die Webseite muss aber barrierefrei sein, kann es halt schwierig werden. Genau, also alles, was irgendwie nicht in eurer eigenen Hand liegt, dokumentiert es auf jeden Fall. Weil ihr müsst diese Erklärung der Barrierefreiheit haben, die ein Grad halt sagt, also den Grad widerspiegelt, wie eure Barriere, wie barrierefrei eure Webseite ist. Im Prinzip beinhaltet die, welche Anforderungen gelten, wann war der letzte Test, wie ist der Test ausgefallen, welche Stellen sind halt nicht barrierefrei. Es gibt diverse Vorlagen, die sich auch nicht großartig unterscheiden, von Bundeslandesbehörden, von der WCAG, von Steuerfachanwendungen, also Steuerumfeld unterwegs, viele Steueranwendungen haben da auch so Vorlagen, die man dann halt benutzen kann und anpassen kann. Wir hatten im Haushalt auch eine von unserer koordinierenden Stelle, genau. Und die muss immer vorhanden sein und sie muss von jeder Seite erreichbar sein. Deswegen, wir haben sie dann in die Fußzeile gesetzt, sodass sie von jeder Seite einfach auch erreichbar ist. Genau, Vorlagen gibt es ganz viele. Fazit, dann kommen wir auch zum Ende und können noch ein bisschen Fragen machen. Barrierefreiheit betrifft uns alle. Es gibt diverse Einschränkungen, dementsprechend diverse Barrieren, die nicht jeden von uns betreffen, aber deutlich mehr, als uns vielleicht bewusst ist. Und wenn wir uns um Zugänglichkeit, eine bessere Zugänglichkeit Gedanken machen, hilft es uns allen. Die Anforderungen gesetzlicher Art sind das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, beziehungsweise die WCAG, das AA-Layer, was die technische Seite dann abgibt. Und berücksichtigt ist von Anfang an beim Design. Also wenn ihr beim Design, egal ob jetzt visuelles Layout-Design als auch Implementation, Feature-Umfang, euch Gedanken darüber macht, fangt da mit den Basics an, konzentriert euch auf die Basics und manchmal ist auch weniger mehr. Ein Beispiel dafür, unser Fachbereich hätte gerne irgendwie Shortcuts gehabt. Dachten wir uns so, ja geil, gibt es ja einen HTML-Standard zu? Und dann haben wir uns diesen HTML-Standard angeguckt, sind so, ja okay, klingt cool, muss man irgendwie so einen Shortcut-Tag irgendwie machen. Dann haben wir so ein bisschen mehr Dokumentation gelesen, dachten wir uns so, okay, wir lassen es, weil, damit dieser Shortcut funktioniert, muss man je nach Browser und Browser-Version einen unterschiedlichen Pre-Shortcut noch vorher drücken. Also irgendwie so, keine Ahnung, man muss erst Shift drücken, damit man dann Steuerung A drücken kann oder irgendwie sowas. Und das ist nicht mal nur irgendwie im Chrome anders und im Firefox anders, sondern irgendwie dann noch in, also auf der Webseite waren irgendwie 3 Chrome, 3 Firefox-Versionen, die sich alle irgendwie unterschiedlich verhalten haben. Und da sind wir zu unserem Fachbereich gegangen, haben so gedacht, so, wie wichtig ist euch das? Wir kriegen das nämlich definitiv mit Verweis auf dieser Quelle nicht hin, sodass ihr euch einen Shortcut merkt und der funktioniert dann, sondern ihr müsst dann halt euch noch mehr merken und ob das dann in der nächsten Browser-Version, über die wir keinen Einfluss haben, weil das andere Einheiten bei uns im Haus sind, die Browser-Version aktualisieren, ob das dann noch funktioniert, so ja, keine Ahnung. Und dann waren die halt auch ganz schnell dabei, sozusagen, okay, wäre halt nice to have, aber brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Deswegen gerade heute in unserer medialen Welt muss es alles fancy, bunt, blinkend und sonst irgendwas sein. Macht euch darüber Gedanken. Es kann sein, dass es das sein muss, weiß ich nicht. Ich behaupte, in den meisten Fällen muss es das nicht. Und gerade wenn ihr euch an den ersten Teil des Talks zurückerinnert, was für verschiedene Einschränkungen es gibt, seid ihr dann auch von viel mehr davon betroffen, worüber ihr euch dann technische Lösungen aussuchen müsst, um eben dann doch Barrierefreiheit im Sinne der europäischen geltenden Gesetze zu sein. Deswegen weniger ist manchmal mehr. Jetzt sagte ich gerade schon, ich bin im JSF, Java-Umfeld unterwegs. Jetzt weiß ich, dass das nicht so die verbreiteste Art und Weise ist, Frontends zu schreiben, sondern viele machen das irgendwie in JavaScript mit React und was es da alles gibt. Bei uns im Haus, im ITZ, hat ein Bereich die Kolibri-Library geschrieben. Das ist eine Komponenten-Library, ähnlich wie wir sie geschrieben haben für JavaScript. Ist Open Source unter EUPL auf GitHub. Könnt ihr auch nach googeln, findet ihr sofort. Wer also irgendwie jetzt plant, seine Webseite auf Barrierefreiheit umzustellen oder irgendwie von vornherein Neuentwicklung zu machen, ist das möglicherweise ein Tool, was euch helfen kann. Ja, damit bin ich am Ende. Genau. Erstmal danke für die Aufmerksamkeit. Fragen? Du hast das Mikro, oder? Okay. Irgendwelche Fragen? Keine. Okay, also entweder alle erschlagen oder alle wusste ich schon alles.
Man kann auch laut reden, oder?
Es geht wegen dem Recording, soll es mit dem Mikro gemacht werden.
Ja, hallo, erstmal vielen Dank für den schönen Talk. Ich fand sehr schön, dass du am Anfang nochmal dargestellt hast, wie vielfältig das Feld der Behinderung ist. Ich habe aber dann das Gefühl, als es um die konkreten Umsetzungen für eine Website ging, dass es dann doch auch eher wieder um visuelle Einschränkungen ging und beispielsweise weniger um, also es ist jetzt einfache Sprache zum Beispiel gar nicht vorgekommen. Ich frage mich, ist das in den Gesetzen auch, wird das in den Gesetzen auch gar nicht erwähnt? Ja, das ist quasi.
Also die Gesetze beziehen sich auf die WCAG. Das ist ziemlich klar definiert, dass das Doppel-A-Level die technische Implementierung im Prinzip ist und die zumindest der BitV-Test, ich weiß nicht, ob es schon einen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz-Test explizit gibt, der wird sich nicht großartig von dem BitV-Test unterscheiden, weil es halt die gleiche technische Grundlage ist. Die gehen all diese Schritte für alles visuelle, auditive, Steuerung, Verständnis, gehen die durch. Also jeder einzelne Prüfschritt aus den WCAGs ist mit der jeweiligen Definition der WCAG verlinkt. Es kommt dann natürlich halt darauf an, welche Aspekte betreffen dich in deiner eigenen Anwendung. Ne? Also wie ich sagte ja vorhin, ne? Auditive Inhalte haben wir gar nicht. Diese ganzen Testschritte haben wir uns nicht mit befasst, weil wir sie nicht implementieren mussten. Und in unseren Tests sind sie halt auch einfach alle werden sie alle bewertet mit nicht anwendbar, weil es nichts zu testen gibt. Also die Anforderungen sind für alle Anwendungen die gleiche. Grundsätzlich erstmal. Ob sie dann im konkreten Fall auf eure Anwendung zutreffen, dass ihr euch um diesen jeweiligen Aspekt Gedanken machen müsst, kommt dann halt auf eure individuelle Software an. Wir haben halt 0815 Formularanwendungen, wie es im öffentlichen Dienst halt ganz häufig gibt. Deswegen mussten wir uns an wenig Stellen irgendwie mit was Exotischem, also die Navigation war für uns im Prinzip so das Komplizierteste, mit dem wir uns auseinandersetzen mussten. Aber alles, was irgendwie Layout und sonst irgendwas angeht, haben wir gemerkt, so okay, wenn man sich an semantisch korrektes hat, also syntaktisch und semantisch korrektes HTML hält, plus die Anforderungen, was irgendwie Farbauswahl und Layout und sowas angeht, wenn man das vernünftig implementiert, hast du 80-90% des Barrierefreiheitstests bestanden. So, wenn du dann halt irgendwie fancy blinkende Schrift sonst irgendwas, wird schwierig. Kann man machen, kann man vielleicht auch irgendwie barrierefrei hinkriegen, aber habe ich mich dann auch einfach mangels Anforderungen nicht weiter im Detail mit beschäftigt.
Ja, auch erst nochmal danke für den Vortrag. Ich wollte nur noch was erwähnen. Du hattest auf der Basic-Seite was mit keine Layout-Tabellen. Ist leider nicht immer möglich. Ich muss leider 2000er HTML schreiben. E-Mails. Und da kommst du dann halt nur mit Role-Presentation auf den Tabellen aus.
Genau, also da gibt es dann halt eine Role-Presentation, Aria-Roles. Ich habe für mich in den anderthalb, zwei Jahren oder so, in denen ich dann mich intensiver mit beschäftigt habe, mir ganz häufig die Frage gestellt, brauchen wir das überhaupt? Und HTML-Mails, weil du das jetzt als Beispiel nennst, kam jetzt letztens bei mir in meinem neuen Team auch nochmal auf, wurden wir von Fachseite geschaut, ja hier die Länder mit Elster und so, die verschicken HTML-Mails, können wir das auch? Ja, können wir implementieren, gibt es halt bisher nicht, weil bisher war der Bedarf nicht da. Wir können uns darüber Gedanken machen und uns damit auseinandersetzen, aber sagen die Sicherheitsvorschriften bei uns im Bundesumfeld, E-Mail HTML-E-Mails dürfen nicht automatisch als HTML-E-Mails dargestellt werden aus Sicherheitsgründen. Man kann theoretisch alles einbinden, was man da möchte, und dementsprechend halt auch irgendwelche Sicherheitslücken sich da reinziehen, Anhänge, sonst irgendwas. Dann war unser Fachbereich, weil er auf solche Sachen keine Lust hat, sich damit so irgendwas reinzuhören, dann auch ruhig. Ja, aber es gibt die Antwort natürlich. Klar, viele sagen, okay, ich will irgendwie eine bunte HTML-Mail, wo irgendwie mein Firmenlogo oben drin ist, haben. Dann wird's, da weiß ich, also ich würde mal behaupten, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass die WCAG auch an der Stelle gilt, beziehungsweise Übertragen von Webseiten auf HTML-E-Mails, wenn man die nicht als Webseite betrachten möchte, je nachdem, dass sie da auch gelten. Aber die Anforderungen aus dem Gesetz, die zwar als Hinweis dann auf die WCAG verweisen, die WCAG aber auch sprachen- und technologieagnostisch definiert sind. Sie geben halt Beispiele in HTML meistens, weil es halt vom W3C kommt. Aber die Kernanforderungen sind technologieagnostisch. Also ja, deswegen, das wäre für mich so ein Aspekt, so brauchen wir unbedingt HTML-Mails. Ne? Wenn, dann wird es schwierig. Jetzt hast du möglicherweise die Chance, dass du in die kleine Kategorie vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz fällst, die nicht zwingend umstellen müssen, weil ich das jetzt zumindest in einer Übergangsfrist, die ich gerade nicht im Kopf habe, erstmal auf neue Produkte und sonst irgendwas bezieht. Ja, aber mein erster Ansatz, so blöd er klingt, wäre, brauchen wir das? So, da war, glaube ich, noch irgendwie.
Ja, danke für den Talk. Ich habe zwei Fragen. Und zwar, kannst du nochmal erklären, was das mit den ARIA-Labels auf sich hatte? Da habe ich verstanden, es ist möglicherweise besser, sie wegzulassen.
Genau, also ARIA-Labels sind, dass man zum Beispiel irgendwie ein Div, als dass er sich so verhalten soll wie ein Button. Dann gibt es eine ARIA-Role, dass dieser Div halt ein Button ist, dass man ihn anklicken kann, darüber dann irgendwie den JavaScript dahinter triggert, wie auch immer. HTML-mäßig ist das halt nicht vorgesehen, weil dafür gibt es Buttons. Dann gibt es diese ARIA-Roles, die einen halt erlauben, Elemente für was anderes zu benutzen, beziehungsweise da, wo das reine HTML an seine Grenzen kommt, zu sagen, okay, es hat jetzt eine andere Rolle oder die Beschreibung findest du in dem Text. Gerade die Hinweistexte, da haben wir das benutzt. Der HTML-Standard sieht das Input-Element vor und er sieht das Label dazu vor. Er sieht aber kein Div dafür vor, wo ein Hinweistext drin steht. Ich weiß nicht, ob das in der neuen HTML-Spezifikation vielleicht zukünftig mal kommt, aber da gibt es dann zum Beispiel eine ARIA-Role, die sagt, okay, die Beschreibung für dieses Feld findest du jetzt hier oder das was hier drin steht, ist in diesem Feld. Also in diesen Ecken, wo der HTML-Standard so ein bisschen Lücken hat, machen diese ARIA-Sachen Sinn und das sind auch Sachen, wo sie gut implementierbar sind. Wenn man aber da versucht, irgendwie Elemente über drei Ecken zu was anderem zu machen, kann man das teilweise mit diesen ARIA-Roles und Labels hinkriegen. Aber dann kommt man halt auch schnell in den Bereich, wo Tools wie ein Screenreader dann sagen so, ich weiß nicht mehr, was du da eigentlich von mir willst. Ich interpretiere das jetzt auf eine gewisse Art und Weise. Aber ob das so richtig ist, also da kommt man dann halt schnell in diese Region, wo es so ein bisschen Hack ist. Und das dann sagt halt ARIA selber von sich, alles, was man findet, benutzt es halt nur, wenn es sein muss. Haltet euch möglichst an HTML-Standard. Ja, der HTML-Standard hat Lücken, dann springen wir ein. Aber versucht es grundsätzlich über HTML zu machen. So, wie gesagt, diese Hinweistexte sind ein Beispiel, wo man ARIA gut benutzen kann. Bei so Sachen, ich habe hier irgendwie ein Div, was ich als Button missbrauche. Ja, heutzutage, wenn ich irgendwie Buttons layouten will oder Webseiten layouten will, macht man das immer mal wieder, weil einem irgendwie das Standard-Layout, was man sonst zur Verfügung hat, irgendwie nicht so gut gefällt und nicht so in die Hand passt. Dann wird es halt so ein bisschen grenzwertig.
Die zweite Frage ist mit der Suche. Da gab es die Forderungen, zwei Navigationswege und was muss die Suche erfüllen, damit sie als zweiter Navigationsweg durchgeht?
Sie muss im Prinzip nur mit einem Stichwort mögliche Einstiegspunkte in der Webseite finden können. Also bei uns ist sie ganz banal, wir haben ein paar Stichworte definiert, auch in Absprache mit dem Fachbereich. Wenn man danach sucht, dann findet man, je nachdem, ob es nur einen Treffer gibt oder nicht, entweder eine Liste an Ergebnissen über mögliche Einstiegspunkte für Workflows. Ganz banal, mehr muss sie nicht machen. Also es muss einfach nur, dass ich darüber im Prinzip navigieren kann zu dem Workflow, wo ich hin will. Wenn ich nicht in der Lage bin oder es nicht nutzen möchte, dass ich mich irgendwie über ein Mouse-Over Hauptmenü navigieren möchte. Oh, okay. Es ist zugegebenermaßen einer dieser Punkte, wo es dann schwer wird, Alternativen für das Hauptmenü zu finden. Also wir haben auch relativ lange gesucht und haben dann die Suche halt als Alternative genommen, weil wir eigentlich auch nichts wirklich anderes genutzt haben. Ganz viele Seiten sagen halt, ja, nutzt Breadcrumbs, aber Breadcrumbs sind es eben nicht. Eben weil man da nur vertikal zurücknavigieren kann. So, jetzt sind wir aber auch durch.
Wir sind fertig. Vielen Dank. Danke für deine Mühe.